Herzlich willkommen bei Message Macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Ja, und heute geht es um das Thema Öffentlichkeit zwischen Schöpfung und Erschöpfung. Und wir sprechen heute mit Toni Faber, römisch-katholischer Priester in Wien, vor allem bekannt als Dompfarrer des Wiener Stephansdoms. Sie sind auch als Kolumnist tätig und als Buchautor. Vielen herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind.
Sehr gerne folge ich Ihrer Einladung.
Herr Dompfarrer, ich würde gerne über drei Themen mit Ihnen sprechen. Zunächst einmal Ihre Rolle in der Öffentlichkeit, in den Medien, dann kirchliche Themen allgemein anreißen und dann als dritter Punkt, wenn es sich noch zeitlich ausgeht, auch Ihre Rolle als Seelsorger, würde ich gerne einen Blick in die Seele der Gesellschaft werfen, welche Problemfelder sich da derzeit auftun. Und zunächst einmal zu Ihrer Rolle. Es gibt in der Medienforschung den Begriff sakrale Prominenz. Also das sind Geistliche, die öffentliche Figuren geworden sind durch mediale Präsenz, natürlich Päpste, Bischöfe, Kardinäle. Aufgrund Ihrer medialen Präsenz würde ich Sie fast dazu zählen. Sehen Sie sich auch als, ob es jetzt sakral ist oder nicht, aber sehen Sie sich als prominente Person?
Ich sehe mich als Persönlichkeit, die in der City-Seelsorge seit fast 30 Jahren bewährt ist und jederzeit abrufbar, gegenwärtig ist. Und insofern zähle ich auch zu denen, die man in der U-Bahn erkennt, die man in der Öffentlichkeit erkennt, die man gerne wieder sieht, die natürlich viel mehr Anforderungen auf sich einprassen lassen müssen von Handy, Fotowünschen, Selfies und vielen anderen, aber auch an Begräbnissen. Ich bin in diesen Tagen mit 4 Begräbnissen beschäftigt, weil Menschen mich kennen, mich lieben, mich brauchen und abrufbar mich einfach immer wieder erreichen und sagen, könntest du nicht das auch machen, diese Segnung? Mhm. Aber gleichzeitig ist diese Prominenz nicht etwas, was ein eigener Verdienst ist, sondern eine große Aufgabe, der ich gerne auch entspreche.
Also ich würde Sie schon als prominente Persönlichkeit einschätzen. Sie sind auch regelmäßig in diesen Promi-Rankings des österreichischen Boulevards gelistet. Im letzten Jahr haben Sie 2000 Treffer verursacht im Medienarchiv. Weil Sie es gerade erwähnt haben, Selfies, wie viele Selfies an so einem, also wenn Sie viel unterwegs sind, wie viele Selfies pro Tag können das sein?
Ich zähle es mit, sondern versuche bei jedem geduldig zu sein. Wenn ich am Jägerball bin oder am Opernball, dann werden es wahrscheinlich schon 100 pro Abend sein oder pro Tag. Aber ich versuche immer Geduld zu behalten, verständnisvoll zu sein, weil Menschen sind auch potenziell die, die meine seelsorgerlichen Dienste, die meine Zuwendung, meine Menschlichkeit brauchen.
Ich habe mir das angeschaut, prominente Geistliche haben mit verschiedenen Effekten und Phänomenen in der Öffentlichkeit zu tun oder zu kämpfen. Zum Beispiel mit dem Effekt moralische Überprojektion. Was heißt das? Prominente Priester werden nicht mehr als Menschen gesehen, sondern als Projektionsfläche für moralische Ansprüche. Das heißt, die Ansprüche sind eben höher. Wenn man einen Fehler macht, dann ist das ein größerer Fehler als bei einem Normalsterblichen. Und wenn es einmal einen Skandal oder was gibt, ist der auch umso viel größer als bei einem Normalsterblichen. Wenn Sie so eine sakrale Prominenz sind, erleben Sie das auch, dass bei Ihnen die Ansprüche höher gesteckt sind?
Ich glaube, bei mir scheint das Gegenteil der Fall zu sein, weil alle Menschen mir zutrauen, dass ich ein Mensch, ein Mann aus Fleisch und Blut mit guten Stärken und mit Fehlern bin. Und gerade das, was mir sehr, sehr unangenehm war vor über 15 Jahren, dass mir einmal der Führerschein wegen Alkohol am Steuer entzogen worden ist, haben wir gedacht, das ist sehr fatal. Auf immer werde ich diesen bösen Stempel auf meiner Stirn tragen, dieses keins Mal. Im Gegenteil war es der Fall, sondern hunderte, wirklich hunderte Leute haben mich nach der Offenbarung dieses schweren Fehlers auf die Schulter geklopft. Schön, wie du das gemacht hast, du bist in eine Offensive gegangen. Mir ist das auch schon passiert, Gott sei Dank ist ist niemandem etwas passiert, dir ist nichts passiert bei diesem Unfall. Also insofern ist es bei mir nicht die moralische Überhöhung, sondern oft das Kompliment, wenn Menschen mir gegenübersetzen, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich schätze Sie deswegen, weil ich Ihnen zutraue, dass Sie ein ganz normaler Mensch wie wir sind und deswegen brauche ich Sie als Seelsorger. Also im Gegensatz zu einem Klosterguru, einem ganz besonders Exerzitienmeister, einem der Welt entzogener Jünger, der besondere Exerzitienerfahrung hat, schätzen die Leute bei mir, dass ich das Leben wie sie teile und auch die Lebensinhalte teile, die man normalerweise einem Priester nicht so zutraut, obwohl Mönche immer auch gut gegessen und gut getrunken haben, etwas von dem, was in der Welt zu genießen ist, an Kunst und Kultur geteilt haben. Aber diese moralische Überhöhung trifft bei mir Gott sei Dank nicht zu.
Ich würde das eh so einschätzen, wenn Sie erlauben, es gibt in der Politik eine Strategie, die nennt man die Einer-von-uns-Taktik. Also das heißt, wenn Politiker demonstrativ Volksnähe zeigen wollen, Bürgernähe, dann gehen sie raus, dann gehen sie zu Zeltfesten, machen Bieranstiche, gehen auf Bauernhöfe, zeigen sich mit Tieren, mit Damen im Dirndl und so weiter, um bürgernah zu wirken. Und meine professionelle Einschätzung ist, dass Sie das, ob jetzt bewusst oder nicht, anwenden. Also Sie sind tatsächlich wahrgenommen als einer von uns aus der Mitte der Bevölkerung, weil Sie treten einfach auf vielen Feierlichkeiten und Festen auf. Und Sie haben es ja erwähnt, ich habe auch den Eindruck, ich wollte Sie das fragen, ich habe den Eindruck, Sie sind dieses Sakrale ein bisschen losgeworden. Also ich will nicht sagen eine Entsakralisierung, aber Sie werden wahrgenommen als einer von uns. Sie machen auch Themen wie Kunst. Sie haben im Jahr 2024, habe ich gelesen, eine Auszeichnung erhalten, den Vienna Art Award, also einen Kunstpreis für Ihre Funktion als Botschafter der Kunst, haben mit dem Künstler Gottfried Hellenwein, an dem haben Sie eine Installation beauftragt, mit dem Künstler Erwin Wurm, dem haben Sie auch eine Gestaltung eines Fastentuchs beauftragt. Eine Frage am Rande, vielleicht kommt sogar nächste Woche etwas mit dem verstorbenen Künstler Arnulf Rainer mit Stücken, die irgendwie ausgestellt werden.
Es kommt ganz sicher nächste Woche die Ausstellung Das Kreuz als Zeichen, das bleibt, 77 Kreuzdarstellungen von dem kürzlich verstorbenen Arnulf Rainer werden im Dom für die nächsten Monate präsentiert. 70 Kaltnadelradierungen von ihm, die sensationell im Dom auch einen Ausstellungsort finden. Und 7 Gemälde, wo er in der expressiven Form der Kreuze etwas zur Sprache bringt, dass man verschieden diskutieren kann, aber uns einen ganz besonderen Anstoß gibt, für den Kern des christlichen Glaubens vorzustoßen, gerade dort, wo er sich auch einer kirchlichen Vereinnahmung entzieht. Aber wenn ich dazu sagen darf, was ich vorhin gesagt habe, diese Entsakralisierung ist nur ein optisch beobachtbarer Teil dessen, sondern wenn Menschen mir zutrauen, dass ich ganz Mensch bin, daran schließen Sie Ihre seelsorgliche Nachfrage an. Weil du Mensch bist wie wir, möchte ich unbedingt, dass du meine Tochter, mein Enkelkind tauft. Möchte ich bei dir getraut, gesegnet werden. Möchte ich von dir ein Begräbnis haben. Möchte ich mit dir gemeinsam im Dom einen Gottesdienst feiern. Also diese neue Verschränkung vom normalen Leben und religiöser Praxis liegt mir ganz wichtig am Herzen seit Jahrzehnten. Im Gegensatz zu dem, mich werden es dort gar nicht wollen, weil dort sind eher die Heiligen, die moralisch schon Reiferen gefragt. Bei mir im Stephansdom, und das versuche ich seit 30 Jahren sehr klar zu sagen, sind alle willkommen.
Man könnte ja fast sagen, Sie sind eigentlich eine Marke. Ja? Also Dompfarrer Toni Faber ist wirklich eine Marke. Man kennt Sie nicht nur in Wien und in der U-Bahn, sondern über Wien strahlen Sie in ganz Österreich hinaus. Provokante Frage, ist es eine bewusste Strategie auch, eine bewusste Taktik, rauszugehen, zum Volk quasi zu gehen, also jetzt nicht, wie es Politiker machen, aber von der Taktik her eigentlich fast analog, so einer von uns zu sein?
Nicht nur eine Taktik, sondern eine innere Leidenschaft.
Okay.
Ich denke mir, wenn Gott Mensch geworden ist, einer von uns, dann machst auch du wie Gott, werde Mensch. Und wenn du das ganz menschlich machst, gehört halt alles dazu. Da gehört das Oktoberfest im Prater dazu, der Schweizergarten, da gehört das eine oder andere Fest, die Ballkultur, die schwierigen Situationen, die Katastrophen, die Politik, die Wirtschaft, die Finanzwelt, alle durchkreuzten Möglichkeiten, die Verbrecher, das Gefängnis, all das gehört gehört dazu. Mhm. Und das ist meine ganz große Leidenschaft, dass ich nicht berufen bin, um selber heiliger zu werden und alle möglichst heilig zu machen, sondern um alle möglichst ein wenig menschlicher zu machen.
Sie wurden vom ORF einmal bezeichnet als Society-Löwe. Und Sie haben das nicht stehen lassen wollen und haben geantwortet, das ist Arbeit. Kann man das wirklich so verstehen? Man könnte ja auch sagen, es gehört eigentlich zu Ihrem Job, ne, hinauszugehen, also als Hirte der Schäfchen, alle zu umkreisen, zu behüten. Ist das Teil Ihrer Arbeit? Sehen Sie das auch quasi als Teil Ihrer Berufung, rauszugehen und sich um die Menschen zu kümmern und vor Ort zu sein?
Hundertprozentig sehe ich das als Teil meiner Berufung. Muss natürlich wahrnehmen, dass das nicht viele so verstehen, sondern ich viel Kritik höre, die dann sagen, du willst dich einfach nur geil in der Sonne des Rampenlichts da gerieren, du willst dich wichtig machen. Solche beschimpfenden E-Mails und Meldungen kriege ich immer wieder. Mhm. Kann davon aber ein Drittel der Menschen gewinnen, wenn ich sie dann einlade, kommen Sie doch zu mir, vergleichen Sie mit mir meine Agenda der Woche, wie viele Begräbnisse, wie viele Notleidende ich habe, wie viele Kinder ich begleite, wie viele normale seelsorgliche und menschliche Anlässe ich bewältige. Und dann versuchen Sie zu sagen, bin ich nur wirklich der, der als Society-Löwe sich mit den sogenannten Besseren in der Gesellschaft zeigt. Ich habe meine Aufgabe in den Begräbnissen diesen Tagen natürlich für die ganz Einfachen, aber auch für die, die aus welchen Gründen auch immer zur Gesellschaft gezählt werden und die mich dann ansprechen, sagen, unbedingt hast du Zeit, kannst du unseren Vater, kannst du meinen Ex-Ehemann unbedingt begraben. Und das ist dann natürlich ein ganz großer Teil auch Arbeit. Und dort, wo ich bin, bin ich nicht zu Jux und Gaudé und Tollerei nur dort, sondern kann mit Freunden das eine oder andere wahrnehmen. Ich überrasche immer mein Büro, wenn ich am nächsten Tag von einer Abendveranstaltung komme und sie warten dann schon drauf, was ich ihnen aufzähle, wie viele Wiedereintritte, wie viele Segnungen, wie viele Hochzeiten und Taufen und Begräbnisse ich wieder bei solchen Anlässen gemacht habe. Ich habe heute ein Begräbnis gehabt. Zu diesem Begräbnis bin ich angesprochen, zwischen zwei Tanznummern beim Jägerball am Tanzparkett. Ich hatte schon Sorge, dass mich eine Frau zum Tanzen auffordert, mitten auf dem Tanzparkett, entgegen meiner gewählten Tanzpartnerin. Und dass das sei ruhig, mit der tanze ich jetzt nicht. Die wollte nur das Begräbnis fixieren. Und heute auf dem Nachhauseweg vom Friedhof spricht mich der zuständige Beamte von der Bestattung Wien. Und übrigens, Herr Pfarrer, ist jetzt eh nicht unpassend, darf ich von Ihnen getraut werden? Ich wohne da in der Nähe der Karlsgrabenkirche und würde gerne von Ihnen getraut werden, weil ich Ihre Arbeit schätze. Also das ist so ein Mixtum, das mir natürlich auch helle Freude ins Herz zeichnet, wiewohl es Arbeit ist.
Wir haben zuvor über Medien und Marken gesprochen. Sie beherrschen das, das ist mein Eindruck, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, recht gut. Die Kirche an sich, insbesondere die katholische Kirche, hat da schon ihre Schwächen. Glauben Sie, der Umgang mit Medien, Kommunikation nach außen, dieses offensive nach außen gehen. Der neue Erzbischof von Wien, Josef Grünwiedel, halten Sie den für einen guten Kommunikator? Wird der nach außen gehen und das nach außen tragen, Ihrer Einschätzung nach?
Ich schätze ihn als die beste Wahl für den neuen wieder Erzbischof ein und bin sehr, sehr froh, dass er dieses Amt dann doch endlich übernommen hat und zugestimmt hat. Und ich glaube, er ist denn so ein tief religiöser, fröhlicher, normaler, seelsorgsbewusster Mensch und Priester, dass er diese Aufgabe als Kommunikator sehr gut schaffen wird. Sowohl nach innen, mit den verschiedenen Mitarbeitern, mit denen, die sich als sehr heilig geben, mit denen, die sich nicht so heilig fühlen, kann er mit allen, als auch mit den normalen Menschen, als auch die großen Aufgaben, die er jetzt in den ersten Wochen schon gezeigt hat, ob jetzt mit der islamischen Glaubensgemeinschaft oder der jüdischen Glaubensgemeinschaft, mit der evangelischen Bischöfin, das waren seine ersten Termine, die er super wahrgenommen hat und wo er zeigt, ich möchte mich einmischen in die Gesellschaft, nicht nur in die religiöse, sondern auch politisch. Alle Politiker, alle Menschen, die ich befrage, stimmen dem zu, dieser Einschätzung, und sind vollen guten Willens, bis hin zum Bürgermeister und der Landeshauptfrau Mikl Leitner, die sich bei der Weihe des neuen Bischofs so erfreut gezeigt haben. Ich bin da voller Hoffnung, dass ich auch einen Beitrag leisten kann, ihn dabei zu unterstützen, die Kirche von Wien präsent zu zeigen und sie nicht irgendwo im elfenbeinernen Turm verstecken zu lassen, sondern sagen, wir wollen mit diesen ganz konkreten Menschen, mit dieser konkreten Welt zu tun haben und warten nicht nur darauf, bis alle heilig werden, bevor wir sie segnen können.
Ich würde jetzt gerne ein paar kritische Themen durchgehen, die die katholische Kirche betreffen. Und vor allem beleuchten, wie die Kirche auch medial und kommunikativ damit umgeht. Zunächst einmal das Thema Zölibat. Es besteht ja meines Wissens aus zwei Elementen, Ehelosigkeit und sexuelle Enthaltsamkeit. Sie haben in einem Interview im Jahr 2021 gesagt, dass Zölibat sei dehnbar und interpretierbar. Also sozusagen bei allem Respekt, also keine Ehe, kein Sex. Was ist da interpretierbar?
Es gibt die beiden idealen Lebensformen für uns als Katholiken, die eheliche Lebensform als voll sakramentale Ehewirklichkeit, wo ich sehr, sehr vielen Ehepaaren jedes Jahr dazu Beistand und Segen vermitteln versuche. Ich habe an die 50 bis 70 Ehepaare und ich wünsche denen das Allerbeste. Die Realität ist natürlich, dass sehr viele Ehepaare in dieser Vollform nicht zur Perfektion gelangen, dort und da ein Kind empfangen, das ich gerne taufen darf, aber nicht in diesem höchst zufriedenen Zustand sind. Ebenso ist auch mit der Ehelosigkeit, die sich selbst dafür entscheiden, bewusst auf eine Familie, auf eigene Kinder, auf eigene Beziehung zu verzichten, um frei für den Dienst an Gott zu sein. Da gibt es viele Priester, Ordensfrauen, Ordensmänner, denen man das gut zutraut, dass sie Gott mehr lieben und die Menschen lieben, sich selbst auch annehmen können und andere, denen man das nicht zutraut, wenn sie sich selbst schon nicht lieben können und wenn ich nicht merke, wie sie die anderen lieben, wie wollen die dann Gott lieben? Das heißt, in dieser Bedürftigkeit, in dieser Liebesfähigkeit gibt es verschiedene Stationen und natürlich auch verschiedene Lebensabschnitte. Für mich war es als junger Priester überhaupt kein Problem, zu sagen, ich verzichte auf diese Eheform, ich verzichte auf die eigene Familie. Ich habe gewusst in meinem familiären und privaten Umfeld, wie wenige Familien wirklich hundertprozentig gelingen und konnte darauf verzichten. Ob es dann in einer Lebensphase zu Freundschaften, zu Lebensfreundschaften, zu einer Beziehung kommt, die ohne dem zuwiderlaufen zu wollen, andere Formen annimmt, ist eine sehr persönliche Angelegenheit, die ich auch jedem Ehepaar zutraue und wo ich seit über 40 Jahren Beichtvater und Seelsorger auch für Eheprobleme bin, kenne ich das Kaleidoskop aller ehelichen Wünsche, aber auch alle ehelichen Erfahrungszustände in dem, wo die Ideale nicht erreicht werden.
Also es gibt ja offiziell gibt's mindestens zwei Begründungen. Das eine ist eben, dass man sich vollständig Gott und Jesus widmet in seinem Leben. Und das andere ist Konzentration damit auf die Gemeinde und auf die Seelsorge. Das sind auch die Argumente, die Sie angeführt haben. Es gibt dann in der Kulturwissenschaft noch ein drittes Argument. Das ist halt ein bisschen kritischer, das ist materiell, wo es um die Erbschaften geht. Also quasi ein Priester, der eine Familie hat, würde das, was er besitzt, seiner Familie hinterlassen, hat er das nicht, hinterlässt das der Kirche. Ist das ein materieller Mitgrund aus Ihrer Sicht?
Wird sicherlich auch eine gewisse Rolle gespielt haben in der 100-jährigen Zölibatsgeschichte, die ja immer nicht nur eine Erfolgsgeschichte war, sondern auch eine sehr oftmalige Misserfolgsgeschichte. Man weiß von Mätressen, von Päpsten, von Bischöfen, von nicht erfolgreich strahlenden Zeugnissen der Ehelosigkeit. Ich möchte mich darüber aber darauf nicht ausreden, sondern sagen, jeder soll versuchen, in seiner Lebensform ein Liebender zu sein und Gott die Liebe zu schenken, seinem Weg des Evangelium-Nachfolge, seinem direkten Umfeld, seinem konkreten Dienst, aber auch seiner privaten Umgebung, ob er das Glück hat, in einer eigenen Familie gut aufgehoben zu sein, in einer besonderen Freundschaft gut geborgen zu sein und mit einer Partnerin, einem Partner des Lebens, jemanden zu finden, mit dem man durch dick und dünn gehen kann, ohne das alles über den Haufen zu werfen. Und ich glaube, da wird man, je älter man ist, auch vielfältig in dem Zugang und der Beurteilung von anderen Lebensformen. Es würde mir sehr fern liegen, jemanden, der nicht ideal leben kann in seiner Ehe, in dieser Hochrisikolebensform, zu beurteilen, als auch einem zölibatär versprochenen Priester, Ordensmann, Ordensfrau zu sagen, das geht jetzt aber zu weit. Das ist diese dehnbare Vielfalt, okay, die man nicht so von außen eindeutig festmachen kann und auch sich einer Beurteilung durch die Öffentlichkeit oder durch kritischen Medien sich ein wenig entziehen will, weil es eine ganz persönliche Natur ist, wie Sie das mit Ihrer Ehefrau machen, mit Ihrem Ehepartner, mit Ihren Kindern, mit Ihrer besten Freundin, Ihrem besten Freund.
Es gibt in Deutschland eine Organisation, die heißt Zölibatfrauen.de. Das ist eine Initiativgruppe für vom Zölibat betroffene Frauen. Also das sind angehörige Frauen, die mit Priestern ganz normal zusammenleben, wie andere Paare auch, aber das nicht öffentlich machen können und darunter leiden. Und da gibt es eben diese Organisation für diese Frauen. Und ich habe Erfahrung mit der Politik, da gibt es so informelle Regeln, beispielsweise on the records und off the records. Also manches Mal gibt es eben Dinge, über die kannst du nicht sprechen on the records. Gibt es solche Regeln, das ist eben eine letzte Frage zu dem Thema Zölibat, auch in der Kirche, also dass sozusagen etwas auch off the records stattfinden kann?
Die Realität, dass wir auch in der katholischen Kirche verheiratete Priester haben, ehemalige evangelische Priester und unierte Priester, zeigt ja, dass Priestertum auch verheiratet geht. Die vielen Beispiele der orthodoxen Priester, der evangelischen Priester, zeigt ja das auch, dass das möglich ist. Das heißt, eine völlige Unmöglichkeit daraus zu konstruieren, und daraus ergibt sich natürlich dann innerhalb der Medien etwas, wo man sagt, darüber wissen wir zwar mehr, aber aus persönlichen Gründen wollen wir offiziell nicht darüber sprechen, ist ein guter Zugang off record und on the record.
Ganz letzte Frage, gerade raus, ist das Zölibat aus Ihrer Sicht ein Fehler? Sollte der Vergangenheit angehören?
Nein, ganz sicher nicht, sondern der verpflichtende Zölibat automatisch 100% mit dem Priestertum muss nicht immer so bleiben. Ich bin dafür jetzt die letzten 40, 45 Jahre kein großer Kämpfer geworden, das abzuschaffen. Aber ich stimme dem Erzbischof Josef Grünwiedel bei, der vor seiner Ernennung zum Erzbischof, als auch nach seiner Ernennung zum Erzbischof gesagt hat, dass diese enge Verbindung, diese scheinbar unauflösliche Verbindung durchaus zu hinterfragen ist. Keine andere christliche Kirche löst das so.
Titel haben wir ja genannt, zwischen Schöpfung und Erschöpfung. Warum? Es gibt in der Sozialwissenschaft den Begriff die erschöpfte Gesellschaft. Es gibt sogar ein Buch, das heißt die erschöpfte Republik. Es gibt Studien, die zeigen, dass 50% der Bevölkerung von Pandemie, Krieg, Krise erschöpft und getrieben sind. 50% sagen, sie sind überlastet, 30% haben finanzielle Sorgen und 10%, wow, das ist eigentlich wirklich sehr viel, sind sogar im Burnout. Mhm. Sie sind Seelsorger seit, wenn ich richtig informiert bin, 1988, sind fast 40 Jahre.
86 als Diakon.
Also sind es eigentlich Diakon, 40 Jahre. In diesen 40 Jahren war das immer so, der seelische Zustand der Gesellschaft, oder hat sich das verändert, verschlimmert, verbessert?
Ich glaube, diese Erschöpfungszustände, wenn ich meine, an den Beginn meiner Arbeit im Gemeindebau am Schöpfeck erinnere, waren Erschöpfungszustände zwischen 86 und 88 auch unter schwierigsten Verhältnissen lebenden Familien genauso da. Das, was heute medial besser reportiert wird und klarer ist, versucht uns in eine Art und Weise hinein zu treiben in einer Situation, alles ist total überschöpft, scheint mir. Mhm. Ich habe immer mit ganz konkreten Menschen zu tun. Ein Ehepaar, das sich auf die Hochzeit vorbereitet, kann sich übererschöpfen in ihren Vorbereitungen, aber gleichzeitig auch das Glück genießen. Es gibt Menschen, die mir in der Vorbereitung auf das Sterben sagen, sie sind die glücklichsten Menschen der Welt. Und andere, die natürlich schwer über der Grenze ihrer Fassungsmöglichkeit überbeansprucht sind. Aber mein subjektives Empfinden ist ganz ähnlich Ihrem und der Wissenschaftler, dass wir uns in der Gesellschaft, politisch, weltpolitisch, jetzt ganz konkret in einer Situation befinden, die uns völlig überfordern und so vieles verunsichern, so viele klare Einschätzungen, dass Demokratie eine bessere Lebensform ist, die sich durch und dort da durchsetzen wird, plötzlich alles in Frage gestellt wird und wir zwischen den Machtblöcken zerrieben zu werden drohen, das ist fatal. Gleichzeitig muss ich mich als Christ und als spiritueller Mensch sehr bemühen, diese Last des Zerriebenseins immer ein wenig einzuordnen und auf die Seite zu stellen und zu sagen, was ist mir als kleiner Mensch jetzt heute möglich für mich und für die mir Anvertrauten? Und da kann ich hoffentlich dieses Gefühl der Erschöpfung besser bearbeiten und wieder zu einem Schöpfungsglauben zurückkehren, dass ich ein Mensch bin, der Gestaltungskraft hat, auf mich es ankommt.
Ich habe mir das angeschaut, Entwicklung der Mitgliederzahlen der katholischen Kirche bis ins Jahr 2000, so halbwegs konstant eigentlich, und dann in den letzten 25 Jahren, wir kommen im Jahr 2000 von 75% der Bevölkerung, 6 Millionen Menschen, auf heute oder im Jahr 2024 auf 4,8 Millionen Menschen, also 1,2 Millionen Menschen weniger, auf unter 50%, knapp 49,6 aber doch. Was ist der Grund dafür, Ihrer Einschätzung nach?
Verschiedenste Gründe, und das ist fatal, in Wien ist es ja noch brutaler, dass wir nur mehr 31% Katholiken haben, 32% sogenannte ORB-Gläubige, die ohne eigenes religiöses Bekenntnis, für das sie zu zahlen bereit sind, auskommen. Und ich habe diese 32% ORB nicht kennengelernt als Atheisten, sondern als Menschen, die aus welchen Gründen noch immer ihre verpflichtende Mitgliedschaft zur Kirche gelöst haben und gesagt haben, partiell brauche ich dich aber als Kirche, als Frau und Mann der Kirche, und brauche ich die Sakramentalien, brauche ich ein Begräbnis, eine Hochzeit, eine Erstkommunion, eine Firmung, eine Segnung. Das brauche ich, wenn wir Aschermittwoch jetzt feiern, da kommen Hunderte, Tausende in den Dom und wollen das Aschenkreuz, wiewohl das nicht einmal ein eigenes Sakrament ist. Aber die Menschen wollen ein äußeres Zeichen der persönlichen Zusage, ich möchte mich erneuern. Das heißt, je mehr wir als Kirche verstehen, den Menschen persönlich, handgreiflich, niederschwellig etwas anzubieten, was ihnen konkret einen spirituellen und menschlichen Mehrwert verschafft, dort gehen sie mit uns einen Weg. Aber die offizielle verbindliche Kirchenmitgliedschaft ist natürlich ein Drama in diesem Rückgang und ist nicht nur, glaube ich, alleine auf Fehler der Kirche zurückzuführen, dort auch, wo es immer Zacken gibt, wo ein besonderer Skandal war, Missbrauchsskandal, bitter, skandalöse Zustände bei Bischöfe, aber gleichzeitig auch ein Schrei danach, wozu bist du selber bereit, für deine Wurzeln einzustehen? Und ich habe auch die letzten 25, 30 Jahre fast immer 100 Frauen und Männer, die bei mir in die Kirche wieder eintreten. Gegen die große Zahl der tausenden Austritte ist es wenig. Mhm. Ich könnte da aber 100 Biografien erzählen von Menschen, die im letzten Jahr bei mir fast eingetreten sind. Und da gibt es Leute, die sagen, jetzt brauche ich die Kirche wieder, weil das und jenes mir offenbar wird.
Ich habe etwas gelesen, und zwar ein Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Wien, wo Sie tätig sind, Michael Ludwig. Der wurde von der Kronenzeitung gefragt, was er davon hält, dass die größte Religionsgruppe in den Wiener Schulen mittlerweile der Islam ist. Und er hat geantwortet, dass es einen höheren prozentuellen Anteil an muslimischen Schülern gibt, liegt ja auch daran, dass es weniger katholische gibt. Daher lautet die Frage, inwieweit es Kirchen gelingt, Mitglieder anzusprechen. Also da schwingt ein bisschen mit, oder ich formuliere es jetzt als meine Frage, schafft es die Kirche nicht mehr, neue Mitglieder anzusprechen, oder anders gefragt, schafft es der Islam irgendwie besser?
Der Islam schafft in der Kinderfrage der Familien in der ersten, zweiten Generation es viel deutlicher, dass Eltern bereit sind, die Verantwortung der Elternschaft auf sich zu nehmen. Ich glaube, die katholische Gesellschaft in Wien, in Österreich, hat sich eher darauf verständigt, wir wollen auf hohem Niveau aussterben. So wie meine Eltern noch 4 Kinder bekommen haben, viele andere Eltern 4 Kinder, traut sich das kaum mehr eine Familie zu. Eine Familie, die 3, 4 Kinder hat, wird heute als Aliens angeschaut, muss sich Beschimpfungen im Haus gefallen lassen. Da haben wir uns entschlossen, wir wollen unseren Lebensstandard höher einschätzen als die liebende Sorge und den Aufwand, die vielen Herausforderungen, die mit einer Mehrkindfamilie verbunden sind. Das ist aber unumkehrbar. Also das ist eine Bevölkerungsstatistik, die wir bei bestem Willen, selbst wenn alle katholischen Priester heiraten könnten und 4 Kinder bekommen könnten, könnten wir diese Statistik nicht um. Ich möchte das nicht und habe keine Absicht dazu.
Was auffällt, immer wenn es sozusagen von der Politik eine Maßnahme gibt gegen den sogenannten politischen Islam, kommt Kritik daran von der katholischen Kirche, zuletzt beim Kinderkopftuchverbot, also Kopftuchverbot für unter 14-Jährige, kam von der Bischofskonferenz eine Aussendung und die hat das bezeichnet als unzulässigen Eingriff. Warum sagt man das eigentlich als katholische Kirche?
Ich glaube das nicht, dass diese Aussage einer der glücklichsten unserer Aussage als Bischofskonferenz war, möchte meinen Bischofskonferenz da nicht eines Besseren belehren, ich kenne das Jammern und Klagen, aber der verantwortlichen Politikerinnen und Politiker, die das auch an mein Ohr getragen haben. Ich denke mir, natürlich sind manche politische Maßnahmen plakativ und treffen nicht eine Großzahl, aber um eine Stimmung im Land zu festigen, nicht gegen Menschen, sondern für Werte, für christliche Werte, ist es auch notwendig, dort und klar eine Grenze zu zeigen. Und ich wäre in dieser Hinsicht als Pressesprecher der Bischofskonferenz erfreut, solche Aussagen zu unterstützen. Ich nehme es wahr, weil die Menschenwürde wichtiger ist als alle anderen religiösen Profilierungen, natürlich. Aber gleichzeitig müssen wir uns mit den politischen Kräften, die versuchen, christlichen Grundwerten hier mehr Raum zu schaffen, auch besser vereinen. Die Gespräche laufen, man tauscht sich da auch aus, aber die einzelnen politischen Tagesfragen werden oft in einer unglücklichen Weise abgewickelt.
Das ist jetzt vielleicht sehr plump, ja, aber wenn ich so im Sinne von Campaigning denke, das Kreuz ist quasi das Symbol oder das Logo der Kampagne der katholischen Kirche, das Kopftuch des Islam. Kann man das irgendwie so runterbrechen, dass im Werben um Mitglieder da zwei Kampagnen im Wettstreit sich befinden?
Im akademischen Diskurs kann man es eben nicht so unterbrechen, und das meint die katholische Kirche. Okay. Im politischen Diskurs, da gehe ich mit Ihnen, wird es wahrscheinlich nicht anders ausschauen, weil wenn ich mit normalen Menschen im Gemeindebau spreche, die sich nur von mehr Kopftüchern umzingelt vorkommen und niemanden mehr in der Volksschulklasse, in der Mittelschule mehr haben, wo das Kind Religionsunterricht auf katholisch bekommt, weil die absolute Mehrheit nur mehr muslimischen Religionen wird diese Bedrängnisse geben und denen muss ich auch entgegenkommen und das wird auch das Feld sein, wo politische Wahlen zu schlagen sind und wo Mehrheiten auf einer christlichen Basis zu finden sein.
Wir haben christliche Feiertage, soll es Ihrer Meinung nach islamische Feiertage geben?
Das wird Aufgabe der Demokratie sein, das zu finden. Ich glaube, dort und da gibt es Möglichkeiten, das gemeinsam zu feiern. Jetzt sind wir gerade in der Tendenz, wo uns gewahr wird. Wir brauchen das intensive Gespräch mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern, aber gleichzeitig nicht nur im Verbot, sondern auch in der persönlichen Projektsetzung, was ist denen wichtig. Ich weiß noch ganz genau, wie der Angriff auf Israel war und ich in dieser Woche muslimische Verantwortungsträger bei mir zufällig eingeladen hatte und die mir die Abschriften gezeigt haben, die am Freitag in Floridsdorf bei der Moschee predigt, gegen Gewalt und gegen Terrorismus in der muslimischen Moschee gepredigt worden sind, auf Deutsch die Übersetzung. Und da war ich sehr erfreut, dass es viel mehr Vernünftige gibt als solche, die in militanter Art und Weise Terror und Gewalt huldigen.
Es gibt viele solcher Symbole, auch für das Christentum beispielsweise, also ob das jetzt ist das Christkind oder der Nikolaus. Soll es Ramadan feiern geben und nicht nur Nikolaus feiern in den Kindergärten, in den Schulen, Ihrer Einschätzung nach?
Glaube ich nicht, dass das meine Aufgabe sein wird, das zu beurteilen. Okay. Ich schätze es sehr, dass wir in einer christlich geprägten Gesellschaft sehr wohl noch Nikolaus feiern können, Christkind feiern können. Ich habe regelmäßig die letzten Jahre immer bei Nikolaus feiern Kinder mit muslimischem Hintergrund, muslimisch-türkischem Glauben bei dieser Feier dabei, die mit großen staunenden Augen wahrnehmen, dass der heilige Nikolaus ein türkischstämmiger Bischof aus Myra war und insofern auch für sie spricht und auch für sie ein gutes Vorbild ist, wenn er den Menschen Gutes tut. Und da Brücken zu bauen, ich war in diesen Tagen auch in Abu Dhabi und habe dort gesehen, das gemeinsame abrahamitische Haus der Religionen, wo eine Moschee, eine Synagoge und eine christliche Kirche hier in diesem Raum von den Vereinigten Arabischen Emiraten hochgehalten wird und vor einigen Jahren der Papst Franziskus gemeinsam mit den muslimischen Koryphäen und Verantwortungsträgern für die ganze Welt gesagt hat, wir sind zuallererst Brüder und Schwestern. Und dann teilen wir uns in verschiedenen Religionen. Und über diese Brücke wird nichts darüber gehen, bei all dem, worüber wir klagen und worunter wir zu leiden haben, auch in unserer Gesellschaft.
Ein anderes Thema vielleicht. Es gibt in manchen Wissenschaften, in der Sozialwissenschaft, auch die These, dass diese ganzen Verschwörungstheorien, die es da jetzt gibt, ja, also da gibt es die Impfverschwörung, ja, dass man da irgendwas reingespritzt bekommt, 9-11, also die Anschläge vom 11. September, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Die Mondlandung war ein Fake, die Erde ist flach und nicht rund. QAnon und Adrenochrom, also Hollywood-Stars trinken Blut von Kindern, der tiefe Staat, neue Weltordnung, da gibt es ganz viele Verschwörungstheorien. Und in der Sozialwissenschaft gibt es den Ansatz, es gibt eine funktionale Ähnlichkeit dieser Theorien, dieser Verschwörungsmythen mit Religion. Nämlich, es ist erstens eine gute Erklärung für etwas nicht Greifbares. Es ist nicht belegt, also man muss es glauben. Und drittens, es ist sinnstiftend. Sehen Sie da eine Parallele oder würden Sie das auch so sehen? Das ist fast ein bisschen ein Religionsersatz, diese Verschwörungstheorie.
Es wird von manchen sicherlich so genommen, das kann ich mir gut vorstellen. Gleichzeitig sind wir den abrahamitischen Weltreligionen des Judentums, des Islam, des Christentums so positiv auf Grundwerte der Mitmenschlichkeit, der Caritas, der Menschenwürde ausgerichtet, dass wir da eine Stoßrichtung haben, die auf Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, auf Menschenwürde hundertprozentig hinauszielt. Das heißt, wir können hier Hoffnungsgeschichten erzählen angesichts der Notlage und der Gewalt dieser Menschheit. Und das ist Teil dieser biblischen Schriften, dieser muslimischen Schriften. Notlagen, die überwunden worden sind durch Hoffnungsträger, Hoffnungsbotschafterinnen und Botschafter. Und das sollen wir als Kirche und als Gläubige, Gottgläubige, Muslime, Juden und Christen auch heute
sein. Das ist eigentlich schon ein guter Unterschied. Also dieses Glauben ans Gute, an die Hoffnung und dass es da Botschafter dafür gibt. Weil das gibt es ja bei den Verschwörungstheorien tendenziell eher nicht so. Außer diejenigen, die sie propagieren. Klimaschutz. Also ich leugne nicht den Klimawandel, aber auch da gibt es die These, dass so eine radikale Form dieses Klimaschützens auch so eine Art Religion ist. Und wenn man sich anschaut, beispielsweise die 7 Posaunen aus der Offenbarung des Johannes, die die Apokalypse bringen, es beginnt mit Hitze und Erderwärmung, die Bäume und das Gras verbrennen, das Sterben der Meerestiere, dann sterben die Lebewesen am Land und so weiter. Also diese Klimakleber, also die besonders radikalen Gruppierungen aus diesem Bereich, die klingen ja fast eigentlich wie die Offenbarung des Johannes. Ist Klimaschutz im radikalen Sinne eine Ersatzreligion?
So verstehen sich sicherlich einige dieser radikalen Klimafanatiker. Gleichzeitig haben sie auch sehr viel mehr übertrieben, wenn es dann dazu geht, du bist unverantwortlich, wenn du heute noch ein Kind in die Welt setzt, weil was tust du diesem Kind an? Dann hört sich das alles auf. Wenn wir nur mal in Wehklagen, nur mal in Dorn, in Posaunen und Drohreden und nicht die positiven Bilder, dass hier ein Ausblick ist auf das Land, das die 7 Siegel öffnet, auf all das, was in der geheimen Offenbarung, ein wunderbares biblisches Buch, das man aber genauer studieren muss, außerhalb dieser einzelnen Szenen, aber sehr lehrreich und sehr frappierend, was da alles schon eingetroffen ist davon, aber nie und nimmer in Verunglimpfung Menschen, in Gewalttaten, die man Menschen antut. Also ich glaube, dass sehr viele aus dem positiven Klimaschutz, tut mir leid, diesen Versprecher, aus diesem Klimaschutz etwas gemacht haben, was gewalttätig und viel zu obsessiv anderen aufgedrängt worden ist, dass die positiven Anliegen des Klimaschutzes kaum mehr so gesehen werden, sondern man sagt, wenn jedes Projekt verhindert wird im Auftrag einer Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn überhaupt nichts mehr entwickelt wird, wenn wir wirtschaftlich zugrunde gehen, um dann plötzlich rein weiß und grün dazustehen, das wird keine Zukunft sein. Wir brauchen eine größer umfassende Zukunftserzählung und Zukunftshoffnungen als nur die, die davor drohen und warnen, dass alles zugrunde geht.
Kommen wir jetzt ein bisschen zur Seelsorge. Irgendwo ist es ja schon verständlich, dass sich die Menschen nach einem Sinn sehnen, so wie es bei Hamlet, Shakespeare, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man sich vorstellen kann. Bringt die Kirche für diese Sehnsucht noch die richtigen Antworten? Wenn ich mir anschaue, es gibt heute noch dieses dreimal auswendig lernen, Ave Maria, Weihrauch, Rosenkranz, Rituale, die irgendwie wirken, als wären sie aus dem Mittelalter. Ist die Kirche modern genug, Ihrer Einschätzung nach, um diese Sehnsucht zu befriedigen?
Die Lebensthemen an den Lebenswänden, Geburt, Kindheit, Erwachsenwerden, Liebe, Krankheit, Hochzeit, Sterben, Leiden, Tod, all das verlangt nach Ritualien, die versuchen, uns das zu bewältigen helfen. Und da ist die Kirche, glaube ich, sehr gut. dass wir in diesen uralten Ritualen, die wir immer aktualisieren müssen an die jeweilige ganz persönliche Gestalt des Lebens der betreffenden Personen anpassen müssen, etwas an Lebenshilfe bieten. Auch die Regelmäßigkeit der Besinnung eines Wochenrhythmus. Natürlich sind die Gottesdienstzahlen, die sonntäglichen, nicht in einer Höhe, dass ich zufrieden sein kann. Aber es wird nicht notwendig sein, alleine nach den wievielten Sonntagsgottesdienst beurteilt zu werden. Sondern wird darum gehen, was brauchst du, um in der Stille einer Kirche, eines ausgesparten Raumes im Herzen der Stadt, wie der Dom es ist, innezuhalten, Dank zu sagen, Bitte zu formulieren, ein Anliegen vielleicht niederzuschreiben, etwas, das dir Kraft verleiht, die angezündete Kerze auch über deine persönliche Anwesenheit und dein Gebet hinaus, etwas mehr Licht in dein Leben zu bringen, Licht in die Welt. Und da haben wir, glaube ich, ein sensationelles Angebot, das nicht so schnell einfach zur Seite gestellt wird. Und dort, wo wir in diesen Ritualien Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, Begräbnis etwas anzubieten haben, da sind wir, glaube ich, unschlagbar.
Eine zentrale Frage war natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer hinweg das Leben nach dem Tod. Ne? Also die Angst und die Sorge, dass es dann irgendwann vorbei ist. Also es geht gar nicht so sehr nur um Sinn, sondern auch um Trost. Und es gibt diesen Spruch über Atheisten, also Menschen, die an keinen Gott glauben, dass sie spätestens, wenn sie am Sterbebett liegen, dann werden sie plötzlich gläubig. Sie als Seelsorger, Sie haben es zuvor erwähnt, Sie betreuen Familien bei der Taufe, wenn ein neues Leben entsteht, aber Sie begleiten die Familien auch, wenn das Leben geht, bei Beerdigungen. Sie begleiten auch Menschen als Seelsorger, wahrscheinlich auch mit dem Sakrament, wenn es darum geht, das Leben, das Irdische zu verlassen.
Krankensalbung, ja.
Was ist denn da, was ist bei allen, Atheist, gläubig, whatever, was ist da irgendwie das Gemeinsame, wo Sie Trost spenden können? Was ist da Ihr Erlebnis?
Ich muss Ihnen gestehen, ich war am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit eher sorgenvoll, dass ich zum Sterben eines Menschen gerufen werde. Was soll ich da sagen? Dank meiner eigenen Berufungsgeschichte, dass mir eine Ärztin gesagt hat, Herr Faber, Sie haben vielleicht nur mal 2, 3 Jahre zu leben, vielleicht sterben Sie als junger Mann, habe ich mich versucht, mit dem Tod und dem Totenkopf auf meinem Schreibtisch ein wenig auszusöhnen, mit den übermalten Totenkopfbildern eines Arnulf Rein in meinem Studentenzimmer im Priesterseminar, bin ich auf Du und Du gewesen. Deswegen kann ich auch bei sterbenden Menschen, wenn es wirklich die letzte Phase wenn die letzte Phase schon eingeläutet ist, hier wirklich voller Liebe und Hingabe dem Sterbenden beistehen und denen, die als Angehörige dort sind, die immer einen ganz großen Segen empfinden, da begleitet zu werden. Ob es dann gleich der Fall ist, aber es ist mir zigfach passiert, dass ich zur Krankensalbung gerufen werde, ich innerlich gespürt habe, jetzt ist der richtige, der späteste Zeitpunkt, jetzt komme ich und mit denen gefeiert habe und dann bei der Rückfahrt den Anruf erhalten habe, jetzt konnte unser Großvater, unsere Großmutter gehen. Und das war für mich ein Segen, dass ich diesen letzten Übergang noch ein wenig befördern, begleiten konnte, für den Sterbenden, aber auch für die Angehörigen. Jetzt ist dann plötzlich ein Ruf des Vogels gewesen, ein Schmetterling war beim Fenster, die Sonne ist hinter der Wolke hervorgekommen. Also das sind so magische Zeichen, die man nicht wissenschaftlich überprüfen kann, aber die für die Betroffenen einen ganz großen Segen ausmacht. Und wenn ich den Sterbenden salbe, wenn ich ihm versuche, Ruhe zu vermitteln, wenn ich ihm die Hand halte, wenn ich ihn wirklich aufzurichten versuche in unseren Gebeten, alle anderen motivieren, bis hin zu einem, Herr Pfarrer, Sie müssen sich nicht anstrengen, unsere Omi hat in der Nähe des Stephansdom eh schon monatelang nichts gebetet, machen Sie es kurz, aber es wird wahrscheinlich zu Ende gehen. Und ich habe es natürlich nicht kurz gemacht, sondern normal. Und plötzlich hat mein Vater unser seit Monaten die liebe Dame zum ersten und zum letzten Mal wieder das Vaterunser mitgesprochen und konnte am Tag darauf dann gehen. Und das sind schon bewegende Momente, wo das Leben seinen besonderen Rahmen bekommt und wo wir nicht einfach nur erleben, es wird abgeschnitten, sondern verwandelt, transformiert, hinübergegangen. Denn deinen Gläubigen, oh Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen, so beten wir in der kirchlichen Totenliturgie.
Aber können Sie da so fragen, ich weiß nicht, ob man solche Fragen stellt, wenn man in so einer Situation ist, aber wenn es solche Fragen gibt, kann man die dann beantworten? Gibt es ein Paradies? Und wie ist es dort?
Ich hoffe darauf, was in der Bibel uns versprochen wird. Es wird wie ein himmlisches Hochzeitsmahl sein.
Man fragt sich, es gibt ja naturwissenschaftliche Erkenntnisse, jetzt spätestens mit der Quantenphysik, also eh schon 100 Jahre oder länger, die ja eigentlich so etwas wie Gottesbeweise sind. Und man fragt sich, warum die katholische Kirche oder generell die Kirche nicht darauf Rückgriff nimmt. Beispielsweise wurde in CERN in der Schweiz nachgewiesen, dass Gottespartikel, das quasi die gesamte Struktur des Universums zusammenhält. Heisenberg hat mit der Unschärferelation festgestellt, es gibt keine Materie, sondern alles ist eine Zustandsform von Energie. Und die Evolution beinhaltet nach Hans Driesch quasi eine Entelechie. Klingt sperrig, man könnte auch sagen, beinhaltet Gott, ja, also so ein ständiges Streben. Und der Urknall, den kann man zurückverfolgen, also die Entstehung unseres Universums kann man zurückverfolgen auf 0,00000001 Sekunden, also bis auf 100 Milliardstel Sekunden. Also man weiß alles, außer wer oder was hat diesen Impuls gegeben. Also es ist ja eigentlich auch schon fast ein bisschen der Nachweis von etwas Göttlichem oder Überirdischem. Warum greift die Kirche nicht darauf zurück und macht eine Zukunftserzählung daraus?
Die Schöpfungsgeschichte ist diese Zukunftserzählung, die Schöpfung aus dem Ex Nihilo, aus dem Nichts, in die ins persönliche Geben Gottes gerufen zu werden, ist diese große Zukunftserzählung, die sich jetzt mit Inhalten noch einfüttern lässt. Aber ich bin beeindruckt und werde den ein oder anderen Gedanken hoffentlich nicht zu kompliziert in die eine oder andere Predigt übernehmen können, wenn die Menschen mir zuhören wollen. Aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass diejenigen, die wirklich denkend sind, das wissenschaftlich überprüfen, nicht mehr in die billige Diskrepanz hinein und stellen können, du bist gläubig, daher bist du dumm, du weißt das nicht und ich bin aber wissend und ich weiß, dass es ganz, ganz anders ist. Du glaubst an die Gegenwart Gottes, an seine Schöpfungs und du glaubst an andere Thesen, die dir wichtig erscheinen und ich glaube, dass es realistisch ist, sich einzugestehen und ganz große Physiker wie Zeilinger oder Heisenberg oder Albert Einstein sind ja in ihrer Gottesablehnung viel, viel demütiger und zurückhaltender als solche, die glauben, alles wissen zu können und Gläubige verächtlich machen.
Oder so ganz aus dem Alltag die Frage, man sieht Krieg in der Ukraine, man sieht neue Situation in Nordamerika, in den USA mit einem neuen Präsidenten, Israel-Gaza-Konflikt, Iran, überall scheppert es. Man ist irgendwie zugedröhnt mit schlechten Nachrichten. Was raten Sie als Seelsorger einem Menschen in der heutigen Zeit, wie umgehen mit Krieg in der Ukraine beispielsweise, wenn einen das belastet?
Natürlich selektive Wahrnehmung, nicht zudröhnen zu lassen, sich stundenlang mit diesen Nachrichten wahrzunehmen, dass die Welt auch sehr, sehr schlecht ist, dass es hier einen Aggressor gibt und ein angegriffenes Volk, dass es Krieg gibt, dass es Auseinandersetzung gibt. Gleichzeitig aber danach zu trachten, ich werde jetzt nicht alles dort lösen können. Ich kann konkret beginnen zu helfen in einem einen oder anderen Hilfsprojekt, wie unser Caritas Internationalpräsident aufgerufen hat, Landau, dass man sagt, die Ukraine braucht unsere Hilfe, natürlich, dort und ja, aber gleichzeitig zu schauen, was kann ich in meinem engeren Umfeld dazu beitragen, dass mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit, mehr Ausgleich stattfindet. Und ich glaube, man soll sich von diesen riesengroßen Problemen nicht erdrücken lassen. Ich verstehe auch Menschen, die sagen, ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Das kann ich mir nicht leisten, das empfehle ich auch nicht als Grundmaxime, weil es geht um Nachrichten einzuschätzen, aber mich nicht am Abend vorm Einschlafen noch zudröhnen zu lassen, wie schlecht die Welt ist, sondern Danke zu sagen für diesen Tag, Danke, was ich heute tun konnte, was ich empfangen habe, Kraft zu schöpfen, Hoffnung und Beistand zu bieten, was kann ich morgen tun?
Wir sind schon bald am Schluss. Ein Thema noch, bevor ich zur letzten Frage komme. Weil es diskutiert wird, Latein in den Schulen einschränken, ganz abschaffen, wurscht, brauchen wir es?
Ich glaube, für unsere Bildung ist Latein ein sehr wesentlicher Faktor, nicht nur für die Theologen, Philosophen und Mediziner, sondern viele andere hält diese lateinische Sprache und die Konstruktion vieles dazu bereit, um uns fähiger zu machen und kompetenter Sachverhalte besser zu klären. Es würde mir sehr, sehr leid tun, wenn das einfach gestrichen wird. Gleichzeitig gibt es auch keine Ablehnung, keine generelle Ablehnung der KI, weil wir uns der genauso zu stellen haben. Das heißt, da wird ein Kompromiss hoffentlich möglich sein und die Bildungspolitiker der verschiedenen Parteien werden sich da zusammenraufen und ich vertraue darauf, dass eine gute Lösung gibt.
Letzte Frage, jetzt war es ein bisschen schwermütig zum Schluss, jetzt was Positives und Erfreuliches und Feierliches. Sie gehen heute am Abend zum Wiener Opernball. Freuen Sie sich drauf und mit wie vielen Selfies, um die Eingangsfrage noch einmal mitzunehmen, rechnen Sie heute Abend?
Es ist für mich auch wie ein Pfarrball, weil ich hunderte Menschen auf diesem Opernball kenne und in den letzten Tagen mich schon so viele gefragt haben, ob ich dorthin gehe. Und ich sehr, sehr gerne diesen Bereich. Also ich erinnere mich noch an einem Tag nicht nur an die vielen Selfies, sondern wie die Chorkinder vor ihrem Auftritt in der Nähe bei der Loge, wo ich eingeladen war, und heraufgekommen, Toni, hallo, hallo, hallo. Und die sind meine Erstkommunionskinder, meine Ministranten, meine Musikkinder in der Kirche gewesen. Und da habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Auch in dem großen Staatsgewalze von Opernball gibt es diese menschlichen Begegnungen, die eigentlich unverzichtbar sind. Und ich freue mich darauf schon, für ein paar Stunden etwas von dieser großen, weiten Welt zu erleben und gleichzeitig irgendwie auch einen Pfarrball zu erleben.
Herr Dompfarrer, wir sind leider schon am Schluss. Vielen herzlichen Dank für das sehr interessante und ausführliche Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag wieder, wie jeden Donnerstag. Boom, boom, boom.